Kunstgeschichte ist jetzt im Unterschied, sagen wir, zu Sport ein ganz offenes System immer gewesen. Und die Künstler haben wieder scheinbare Regeln wieder über Bord geworfen.
1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen beim Podcast vom BACA Kunstforum Wien und einem Interview mit Kurator Florian Steininger und dem Künstler Hubert Scheibel zur Ausstellung Monet, Kandinsky, Rothko und die Folgen – Wege der abstrakten Malerei. Die Ausstellung im BACA Kunstforum Wien in der Freiung 8 1010 Wien zeigt vom 28. Februar bis 29. Juni 2008 erstmals in Österreich eine umfangreiche und repräsentative Auswahl der abstrakten Malerei. Es ist eine Ausstellung der Superlative, beträgt alleine der Gesamtversicherungswert der Ausstellung stolze 180 Millionen Euro. Zu bestaunen gibt es die Pioniere der Moderne wie Claude Monet, Wassily Kandinsky oder Kasimir Malevich. Über die Protagonisten des abstrakten Expressionismus mit Mark Rothko, dem Leader am Kunstmarkt nach 1945, oder Willem de Kooning, bis zu den aktuellen Positionen eines Gerhard Richter, eines Bryce Marden oder eines Sean Scully. Unter den insgesamt 66 Leihgaben, davon 61 Gemälde und 5 Arbeiten auf Papier, befinden sich auch Werke von 14 Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich, wie etwa Erika Giovanna Klien, Arnulf Rainer, Maria Lasnik oder Hubert Scheibel, deren Beiträge so auf ihre Bedeutung auch außerhalb der eigenen Region und Tradition überprüft werden können. Die Musik kommt von Maja Osojnik, die bei der Ausstellungseröffnung live aufspielte. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
Dieses Ausstellungsprojekt war sicher einer der größten, kompliziertesten Hochseilakte in der Ausstellungsgeschichte dieses Hauses, denn besonders die amerikanische Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg erzielt enorm hohe Preise. Die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die Moderne wiederfunden und schreiben sie auf ihre Fahnen, und das widerspiegelt sich dann sehr, sehr stark in der Dollarnote wieder. Und es ist auch sehr, sehr schwer, Leihgaben zu bekommen. Es sind sehr viele auch in amerikanischen Sammlungen. Und man hat in Österreich verabsäumt, relativ früh, rechtzeitig, diese Highlights der Kunstgeschichte nach 45 zu sammeln, zu einem Zeitpunkt, wo sie durchaus noch erschwinglich waren. Innerhalb der letzten zwei, drei Jahre hat es oft eine Verzehnfachung der Werte gegeben, und das drückt sich dann natürlich auch in den extrem hohen Versicherungssummen aus. Und wenn man zum Beispiel denkt an Mark Rothko, der letzten Mai, also vor fast einem Jahr, mit 72 Millionen Dollar versteigert worden ist, dann wird es fast ein Ding der Möglichkeit, solche Kaliber dann zu versammeln. Und das ist dann wirklich das Atout der Ausstellung und auch ein Highlight hier in Österreich, hier in Wien, erstmals in dieser Dichte, besonders den abstrakten Expressionismus mit Franz Klein, Mark Rothko, Robert Madervell auszustellen.
Diese Marktwerte wie 72 Millionen Dollar, sind die gerechtfertigt?
Es gibt bei den Auktionsergebnissen immer, sagen wir mal, Ausreißer, die aber dann Orientierungswerte sind. Natürlich ist nicht jeder Rothko gleich gut und dann gleich teuer. Dieser Rothko war auch ein Schlüsselwerk hin zur Entwicklung des typischen Stils von ihm. Aber sobald solche Preise erzielt werden, rückt dann der Markt nach. Also da gibt es dann gleich immer Preiskorrekturen, Angleichungen, und das passiert extrem stark bei den jungen Künstlern. Und wenn jetzt gehypte Künstler, die in Mode sind, die 35 Jahre alt sind, jetzt auf einmal 1 Million Dollar kosten können, muss ja dann die Relation auch stimmen zu den etablierten, kunsthistorisch abgesegneten Künstlern wie Mark Rothko. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so dramatisch und nicht mehr so irreal, wenn dann mehrstellige Summen da stehen. Also ist alles in einem gewissen Verhältnis.
Da Na je purpale, visoka, na je purpale, visoka. La rai ra, ri ra ra, na je purpale, visoka. La rai ya ra ra, ya ra na ya ra ra. La rai ya ra ra, ya ra na ya ra ra. La rai ya ra na ya ra ra. Kowa na vrh mi prideva, kowa na vrh mi prideva. La rai ra, ri ra ra, kowa na vrh mi prideva. Konutarni pogledava, la rai ra di ra ra, konutarni pogledava, la rai ya ra ra ya ra na ya ra ra, la rai ya ra ra ya ra na ya ra ra, la rai ya ra na ya ra ra. Konutarni pogledava, la rai ra ri ra ra, konutarni pogledava. Ne sama voda anuprut, la rai ra ri ra ra, ne sama voda anuprut. La rai ya ra ra ya ra nda ya ra ra, la rai ya ra ra ya ra nda ya ra ra. La da ya da 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 da.
Wir beginnen mit der Abstraktionsausstellung in den frühen 10er Jahren mit der Avantgarde, die an verschiedenen Schauplätzen in Europa stattgefunden haben. Ein Kraftzentrum ist natürlich Paris, aber ein anderes auch Moskau und St. Petersburg. Und die russische Avantgarde mit Kasimir Malevich, Larionov, der ist vertreten mit einem Bild, das das älteste in der Ausstellung ist, mit 1912, wird die große abstrakte Malerei, das erste Kapitel, eingeleitet. In Verbindung dann mit Peter und Mondrian. Kandinsky spielt natürlich auch eine große Rolle. Er hat ja auch angegeben, der erste abstrakte Maler zu sein. 1911 hat er ein Bild gemalt. Also das ist sozusagen der Intro in die Ausstellung.
Ist auch tatsächlich der erste eigentlich, der Kandinsky?
Also da gibt es immer Streit. Sagen wir mal so, um 1910 hat es an vielerlei Orten die Tendenz hin zur Ungegenständigkeit gegeben. Es beginnt eigentlich schon, wenn man jetzt in der modernen Malerei bleibt und jetzt nicht ins Kunstgewerbe geht, wo das Ornamentale, Geometrische auch was Abstraktes hat. Das ist tausende Jahre alt. Aber jetzt in der Malerei, in der europäischen Malerei, dann beginnt es eigentlich schon die ersten Ansätze mit Paul Cézanne, mit den Vätern der Moderne, mit Van Gogh, der den Pinselstrich freier setzt, expressionistischer, und dann bei Picasso mit dem Kubismus. Das sind sozusagen die Vorläufer, die Basis. Aber schlussendlich dann wirklich umgesetzt in die radikale Abstraktion, wo kein Gegenstand mehr sichtbar ist, keine Ableitung, kein Abstrahieren, das ist dann bei Kandinsky und in radikalerer Form dann auch bei Mondrian und bei Malevich der Fall.
Die Ausstellung trägt auch den Zusatztitel und die Folgen. Was sind diese Folgen?
Die Abstraktion ist eine der Kernthemen der modernen Malerei des 20. Jahrhunderts. Und es gibt eine unheimlich komplexe Verflechtung, ein Netz der Entwicklungsstränge, wo es unterschiedliche Knotenpunkte gibt. Es ist also keine stetige, lineare Entwicklung, sondern es gibt schon, wie ich eingangs erwähnt habe, so viele Wegbereiter unterschiedlichster Natur, ob gestisch, ob konstruktiv, dass es hier dann ganz, ganz stark auseinanderdriftet, sich aber dann auch wieder finden kann, auch bei entlegenen Polen. Zum Beispiel Jean Scully ist ein Maler, der zwar eine emotionale, expressive Geste hat, aber auf der anderen Seite mit dem konstruktiven Element des Streifens, des Gitters arbeitet, was bei Mondrian nie der Fall gewesen wäre in der Minimal Art. Da hat man das immer sehr stark getrennt, als das Lager gegeben der gestischen und der konzeptionellen, geometrischen. Und das ist ein Aspekt der Ausstellung. Oder das Thema der abstrakten Landschaft, begonnen bei einem Impressionisten, bei Claude Monet, der kein einziges abstraktes Bild an sich gemalt hat, aber wo so viel Potenzial für folgende Generationen da war, um dann wirklich noch radikaler abstrakter zu werden. Besonders die amerikanischen Maler, die den Claude Monet Werke im MoMA dann in den 50er Jahren sehen konnten und direkt darauf reagiert haben.
Dieses Gegenstandslose, war das logisch, dass das einmal kommen musste?
Es hat einige Initialzündungen gegeben für die Berechtigung, nichts zu malen. Eine war sicherlich die der Erfindung der Fotografie in den 30er Jahren, wo das Foto dann die Malerei rein aus funktionellen Gründen, aus ökonomischen Gründen abgelöst hat. Und der Künstler dann nicht mehr den Auftrag bekommen hat, ein Porträtbild zu malen, sondern da musste er dann wirklich neue Wege gehen, wenn er noch Pinsel und Leinwand und Farbe verwenden musste. Und das beginnt dann im Impressionismus, wo zwar noch das Bedürfnis da ist nach einer Abbildung, aber die Freiheit der Farbflecken und die Flächigkeit des Bildes schon spürbar ist. Aber wenn man so denkt, und das ist auch ein Schwerpunkt der Ausstellung, das ist ein sehr sinnlicher Schwerpunkt, das ist das Malerische an sich, dass man vor dem Bild steht, die Textur, die Verarbeitung spürt, ein Bild, das Räumlichkeit entwickelt, Farben bracht und so weiter. Und dieses Malerische findet man jetzt auch in Jahrhunderten davor, wenn man vor einem Tizian steht, einer der großen venezianischen malerischen Maler. Und dieses Malerische zieht sich dann auch durch, auch in sagen wir, puristischen Beispielen der abstrakten Malerei, wenn man vor einem Magrotko steht. Also das war für mich eine wesentliche Qualitätskonstante für die Ausstellung.
Ist abstrakte Malerei auch ein politisches Ausdrucksmittel gewesen?
Also die politische Dimension ist vielleicht in zwei Perioden durchaus stark vertreten. Zum einen während der Russischen Revolution, waren die Künstler wie Kasimir Malevich höchst politisch engagiert, und das war sein schwarzes Quadrat, diese abstrakte Malerei war genau das Gegenteil von Auftragswerken für das Zarentum. Also diese Radikalität des Ungegenständlichen war schon ein Statthalter für eine politische Aussage. In Amerika stand das abstrakte Bild für Freiheit gegen den Kommunismus gerichtet. Clement Greenberg hat einen Aufsatz geschrieben über Avantgarde und Kitsch, und Avantgarde war abstrakt und Kitsch war figurativ, um sich gegen den sozialistischen Realismus abzusetzen Und das wurde wirklich als, Image für Freiheit dann auch transportiert in die Welt.
Es brennt kein Griuliter, la Wende und die Liter, Liti, Litula, Wende ja. Oi Liter, Givio, is Litra, Griu, Kupzo, la Wende und die Kupzo.
In New York gelebt und ich glaube, wäre ich dort geblieben, schaut es ein bisschen anders aus, aber jetzt habe ich zwei kleine Kinder, bin schon in einem reifen Alter, also erübrigt sich das. Das ist eine Sache und mit Erfolg und Markt und Dings, das ist wieder eine andere Sache, aber auf alle Fälle ist es auch eine Versklavung und darauf habe ich auch keine Lust gehabt.
Inwiefern Versklavung?
Ich glaube generell, ja. Ich, versucht man irgendwie so auch in anderen Systemen zu leben. Ja. Also irgendwie, wie vorher gesagt, ich mache Musik mit Freunden und bin froh, dass ich nicht nur dem Kunstsystem ausgeliefert bin. Ja. Was die Abstraktion anbelangt, was da vorher immer die Frage war, ob gegenständlich oder Dings, es hat schon immer irgendwie so Richtungen gegeben, von Lascaux angefangen, haben die einen die Bisons und was weiß ich, Dings abgebildet und Gazellen und die anderen haben halt, was weiß ich nicht, der Töpfert oder irgendwas anderes gemacht und hat dann, glaube ich, irgendwie eh darin gemündet, dass man halt einfach auch eine Art eine Gegenrealität auch entwirft. In dem Fall irgendwie was noch keinen Namen oder was noch keine Begrifflichkeit hat. Das finde ich eigentlich am spannendsten, bevor es was wird, dass es noch mehr wird, also was anders kann. Es gibt noch keinen Namen dafür. Ja, und außerdem denkt man sich dann, ah, es hat so lange gedauert, bis sich der Mensch überhaupt emanzipiert hat von der Natur. Und ja, also ich für mich jetzt sehe keinen Grund, jetzt wieder zurück in die Büsche zu springen. Was mein kleines Leben anbelangt, kann ich weder die Erderwärmung noch andere große Dinge stoppen. Aber ich unterstütze auf alle Fälle nicht diese Art von Strömungen.
So. Wir vorhin mit dem Florian Steining auch so kurz über Politik gesprochen. Mhm. Sind Werke von dir auch politische Statements in der einen oder anderen Weise jemals gewesen? Oder?
Na, auf alle Fälle. Es gibt nur, glaube ich, unterschiedliche Haltungen auch, finde ich, von einer politischen Haltung. Ja. Es gibt die Haltung von Herrn Hrdlička, der sozusagen eine Art plakative politische Haltung einnimmt. Aber es gibt vom Giacometti ein Bild, das war so zwischen den oder während dem Zweiten Weltkrieg, da hat er einen Tisch mit einem Apfel drauf gemacht. Auch das ist eine politische Haltung.
Das heißt, kann man sagen, dass das Kunst generell auch politisch zu sein hat oder sein sollte?
Ich glaube nicht vordergründig, aber ich glaube, sozusagen, wenn sie ernst zu nehmen ist, hat sie automatisch eine politische Haltung, weil sie auch auf eine andere Realität verweist, nachdrücklich, und weil das ja auch was ist, was unter Umständen Angst und Unsicherheit vor was Fremden ist, weil man eben nicht weiß, was das ist und weil es nicht benennbar ist. Und gleichzeitig ist es auch ein Tor, mit allem Fremden, was irgendwie wieder was Neues aufmacht. Also ich glaube, es unterstützt eher eine Öffnung oder eher Offenheit als Abgrenzung.
Grobu počívala bum, sestric milá bom.
Wir wollten die Abstraktionsausstellung nicht als Entwicklungsstrang sozusagen, den man dann abgeht, strukturieren, weil dann würde man ja auch dem Phänomen Abstraktion nicht Genüge tun, weil das viel komplexer ist. Und es ist oft was Gleichzeitiges von verschiedenen Phänomenen, ein starkes Ineinanderverweben. Und da habe ich also unterschiedliche Themen oder Stimmungen oder Phänomene in den einzelnen Räumen dann thematisiert. Der Eingangsbereich ist schon so eine Art Intro zum Phänomen der Abstraktion in den Anfängen. Also da kann man sehr, sehr schön nachvollziehen. Da haben wir ein Bild von Larionov, das noch den Gockelhahn irgendwie darstellt, aber schon dynamisch aufgelöst. Und dann bis zu Malevich radikalen Bildfindungen. Also da kann man sehr, sehr schön nachvollziehen, woher kommt es und wohin geht es, wo ist sozusagen der erste Endpunkt schon fast erreicht. Und dann gibt es verschiedene Schwerpunkte, wie das Thema abstrakter Landschaft oder das monumentale, sublime Bild mit Mark Rothko zum Beispiel. Also da kriegt man schon einen sehr facettenreichen Einblick und Eindruck in die Ausstellung, und was uns auch sehr, sehr wichtig war, ist dieser Kontext Österreich international. Begonnen in der Avantgarde mit Erika Jean, mit ihren kinetistischen Bildern, eine wichtige Avantgarde-Position, über dann Lassnig, Rainer bis rauf zur Scheibe, Branlund und so weiter. Weil man kann nicht alles immer nur in diesen regionalen österreichischen Systemen jetzt sehen, sondern man muss das immer einfach außerhalb der eigenen Grenzen sehen. Und das war das Spannende an der Ausstellung, halten die Bilder, weil es kommt dann zu diesen direkten Konfrontationen und eine richtige Challenge zwischen renommierten Künstlern und Österreichern, auch unterschiedliche Epochen sozusagen. Und da war ich eigentlich sehr, sehr überrascht, weil da muss man dann mit dem Original sehr, sehr viel arbeiten, ganz präzise Arbeit aussuchen. Und da sind wirklich sehr, sehr spannende Dialoge entstanden. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass also man wirklich auch diese Qualität sieht. Und dass man nicht nur immer Qualität definiert über den Bekanntheitsgrad des Namens und den Marktwert. Weil wenn man hernimmt, egal jetzt, ja, Gerhard Richter und Hubert Scheibe, weil die jetzt in einem Raum hängen, dann kostet der Richter zig Millionen. Scheibe ist einer der etablierten österreichischen Künstler, hat aber einen viel niedrigeren Faktor. Aber man kann jetzt sagen, jetzt ist der Gerhard Richter 100-mal besser und wichtiger. Also da klingt sich der Markt komplett aus. Und da finde ich, tut es sehr, sehr gut, einfach zu sehen, das hält, und da entsteht eine neue Challenge.
Was kann die abstrakte Malerei noch ausreizen? Also gibt es da ein endloses Spiel oder kann sich die irgendwie einmal totlaufen?
Also das Tafelbild, wenn man jetzt die Eckpunkte hernimmt, wurde ja sofort ausgelotet. Das ist ja innerhalb von ein paar Jahren passiert. Der Kubismus war da, man hat den Schritt dann weitergetrieben. Malevich macht das schwarze Quadrat, Rodchenko malt 1921 die letzten drei Bilder in den Grundfarben. Er geht in die Fotografie, alles ist gesagt. Die Amerikaner kommen in den 50er, 60er Jahren. Der Ed Reinhardt greift das noch einmal auf, macht seine Black Paintings. Wieder ein Endpunkt. Der Gerhard Richter malt die grauen Bilder, totale Depression, alle machen Performances, gehen in den Raum, Concept Art, Malerei will keiner. Er stößt es dann aber um, bleibt bei der Malerei, und malt auf einmal bunte, prächtige, kräftige Abstraktionen. Also es gibt immer wiederum dieses Phönix aus der Asche-Prinzip und diese Todsagung, die ist immer wieder passiert und hat dadurch kaum jetzt Relevanz für das Aktuelle. Ich wollte mit dieser Ausstellung auch zeigen, auch wenn ich jetzt keine ganz Jungen dabei habe, dass es neben der jetzt gehypten figurativen Szene trotzdem immer noch die abstrakte Malerei gibt. Diese Schau aber eine sehr, sagen wir mal, eine sehr klassische ist, weil ich ja auf die Historie und auf wirklich Kolosse dieser Periode Rücksicht genommen habe. Und da muss einfach ein Qualitätslevel da sein. Und wenn ich in die ganz junge Generation gehe, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht diese kräftigen Positionen gefunden. Und ich möchte eine homogene, von der Qualität stabile Ausstellung zeigen. Und da ist es mir lieber, sozusagen aufzuhören in einer etablierten Generation, die jetzt um die 50 sein, weil das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt da, auch wenn der vielleicht gehypt wird oder sie gehypt wird, da reinzunehmen. Das kommt dann labil daher.
Eines, was man ja immer wieder hört von Leuten, die sich eigentlich nur am Rande mit Kunst beschäftigen und ja nur am Rande an Kunst interessiert sind, aber eben gerade wenn es eben um quasi abstrakte Kunst geht, sei es jetzt in der Malerei, sei es in der Musik oder auch in der experimentellen Literatur oder so, wo beginnt sozusagen Kunst, warum ist ein blaues Bild mit einem Strich in der Mitte durch so viel wert, wenn ich das mache, nicht.
Mhm. Viele Leute haben noch ganz konservative Kriterien, wenn sie an ein Bild herangehen. Da spielt Handwerklichkeit und Abbildung und Naturgetreue eine ganz große Rolle und Zeit. Das Bild muss lang wachsen, bis es dann so toll und illusionistisch ausschaut. Und diese Kriterien jetzt zu verwenden bei einem gestischen Maler, der mit Prozessualität jetzt da einen Pinselstrich innerhalb von 10,5 Sekunden raufschleudert, das funktioniert nicht mehr. Da ist es wichtig, schon Kunstgeschichte zu verstehen und ihre Entwicklung. Was sind nun die neuen Kriterien? Weil Kunstgeschichte ist jetzt im Unterschied, sagen wir, zu Sport ein ganz offenes System immer gewesen und die Künstler haben wieder scheinbare Regeln wieder über Bord geworfen, ob das Duchamp war, ob das Malevich war und so weiter. Also diese Brüche muss man sozusagen akzeptieren, weil sonst wird es ja auch in sich stagnieren und zusammenfallen und fad werden einfach. Man muss sich da einfach öffnen und diese Ausstellung bietet auch ganz gut an, diese Stützen, um dann nicht zu sagen, ja okay, das kriegst du Kraxi, warum kostet das 5 Millionen Dollar, das steige jetzt total aus, das negiere ich, das akzeptiere ich jetzt überhaupt nicht. Aber wir haben ja auch viele Ausstellungen gehabt, der klassischen Moderne, wo man ja schon den Ansatz hat, gegen das Traditionelle, gegen das Akademische, gegen die Abbildung. Also das Bild ist oft auch eine Behauptung oder ein Resultat einer Behauptung, eines Statements, eines Konzepts. Es ist also nicht mehr rein Abbild, sondern auch ein Gebilde. Also der Künstler ist jetzt auch Schöpfer und Kreator. Und wenn man das dann akzeptiert, dann kann man mit Genuss dann vor einem kräftigen Bild von Cy Twombly stehen.
Smrt ma krive rebra, ne mara več za srebra, za srebra in za zlata, za prošno in za mošno. Za srebra in za zlata, za prošno in za mošno. Noč ti položi na oči, da te jutro več ne zbudi. Z mrazom srce ti ovije, z vinom se žalost ne spije. Kjerkol te bo dobila, te v doli položila, te v doli položila in tam te bo morila. Te v doli položila in tam te bo morila. Noč ti položi na oči, da te jutro več ne zbudi. S mrazom srce ti ovije, z vinom se žalost ne spije.
Jetzt ist ja die Ankaufspolitik eine sehr, sehr aktive. Von den Banken, von Privatsammlern etc. etc. Da wird ja wirklich flächendeckend oft gesammelt und das funktioniert. Und dann wird man einfach sehen, was dann überbleibt. Das ist ein langwieriger Prozess und man muss auch den Leuten Chance geben. Ja? Und also die letzte Generation in meiner Ausstellung, die sind alle jetzt um die 50 und die haben auch jetzt eine Entwicklung von den frühen 80er Jahren durchgemacht und haben sich schon längst jetzt sedimentiert und etabliert, aber trotzdem, besonders in der Abstrakt- oder in der Malerei an sich, ist es oft ein sehr langer Entwicklungsschritt. Und auf den Akademien, auf denen ich auch manchmal herumschaue, ist trotzdem die figurative Malerei sehr, sehr stark vertreten. Und auch bei Einreichungen, bei Förderungspreisen und so weiter, tun sie wirklich die Maler eher schwer mit Abstraktion, weil das auch so, wie Sie richtig gesagt haben, so ausgelotet ist. Ja? Und da eine Nische zu finden, ohne jetzt gleich im direkten Zusammenhang zu stehen mit Rothko, Pollock und so weiter, ist viel, viel schwieriger, oder ein monochromes Bild zu malen, als wenn ich noch die narrative, figurative, symbolische Ebene noch reinbringe. Auch wenn das dann vielleicht daherkommt wie ein Neorauch. Aber ich habe ein bisschen mehr Möglichkeit und ich kann noch mit der Mode mitschwimmen. Ja? Man wird sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Litomine po tempo nikne io vse dobrine.
Im aus dem asiatischen Bereich in Ihrer Ausstellung?
Es ist auf die Avantgarde und auf die Moderne im 20. Jahrhundert stark begrenzt oder darauf fokussiert. Also und da spielt Europa und dann die USA eine große Rolle und halt Russland. Es gibt natürlich immer wieder Projekte, wo außereuropäische Positionen auch hineingenommen werden, aber in der Ausstellung ist es wirklich der Fokus auf die Kernländer sozusagen oder Kernregionen. Ne? Und es bleibt beim Tafelbild, weil es hat ja auch schon gegeben Ornament und Abstraktion und da ist man weitergegangen, auch zeitlich weiter. Natürlich im asiatischen Raum spielt die Kalligrafie eine große Rolle und ein Künstlerhaus hat vor einigen Jahren mal so eine China-Ausstellung gegeben, lang bevor dieser China-Boom entstanden ist. Und das war ganz spannend, so diese Gegenüberstellung zwischen zeitgenössischen, traditionellen Kalligraphen und Pop-Art-Malern. Ja. Also das hat eine ganz lange Tradition natürlich dort.
Was ist Ihr persönlicher Favorit zur Ausstellung?
Das ist ja. der braune Roscoe, weil es für Wien, für Österreich ein Highlight ist, sowas dann im Original zu sehen, in der Größe, in der Monumentalität. Und dieses Bild ist das letzte Mal 1972 ausgestellt worden in der Hewitt Gallery in London, seitdem überhaupt nicht mehr. Es wurde dann in den frühen 90er Jahren erworben von Darus Collection. Und das ist die Premiere, dass das auch, die haben selber sogar nicht ausgestellt. Das ist wirklich hier in Wien eine Premiere, diese Arbeit zu zeigen.
Warum gerade Wien? Ich nehme mal an, dass das auch die Nachfrage ja immer wieder vorhanden war, es irgendwo auszustellen.
Gute Kontakte.
Thank you, and good.